Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Martin Scorsese brings us a startling vision. An extraordinary story. The Last Temptation of Christ.
Hallo und herzlich willkommen zum Bahnhofskino-Podcast, Teil 2 unseres extra heidischen Weihnachts-Specials oder Feiertags-Specials, denn ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob die Feiertage schon vorbei sind, wenn das hier rauskommt. Aber warum haben wir aus dem ganzen Life of Brian, Last Temptation of Christ, den großen Zweiteiler gemacht? Weil uns Life of Brian einfach so vereinnahmt hat durch seine berauschende Qualität, festliche Qualität.
Wir haben es einfach festgequatscht.
Ja, dass wir gesagt haben, wir kriegen das Ganze nicht mehr online vor den Feiertagen, weil zu lang, zu viel und die Hostinggebühren sind ja noch nicht bezahlt für 2019. Also.
Wir haben sozusagen zum Fest gequatscht. Naja, okay.
Ich freue mich sehr, sehr auf The Last Temptation of Christ.
Das ist gut.
Von Scorsese aus dem Jahr 1988. Der Nachname reicht, einer der wenigen Regisseure, bei dem man nicht sagen muss, ja, Marty. Aus dem Jahr 88 mit Willem Dafoe und Harvey Keitel und Barbara Hershey und David Bowie. Habe ich wen vergessen? Harry Dean Stanton.
Natürlich.
Sehr prominent besetzt und tatsächlich echter Aufreger, insofern auch ein guter Begleitfilm zum auch ehemaligen Skandalfilm Life of Brian.
Ja.
Wie handhaben wir das Ganze? Großer Film, knapp 3 Stunden, ich glaube 160, 170 Minuten lang. Habe ich auf die Uhr geguckt. Musste ich auch gar nicht. War sogar, vielleicht fangen wir so an, das war tatsächlich so ein bisschen das Bedenken, weil wir haben natürlich auch nur begrenzte Lebenszeit, insbesondere für die Vorbereitung dieser Podcast-Episoden. Insofern, dass wir eben auch Jobs haben, eine Familie, andere Menschen, die unsere Zeit wollen und es immer so ein bisschen so ein Ding ist, wenn wir sagen, ja, machen wir mal Heaven's Gate oder machen wir mal Last Temptation of Christ, weil dauert relativ lange. Und dann gucke ich den Film vorgestern so und stelle fest, die vergehen wie im Flug, die knapp 3 Stunden.
Ja, total. Ja, total. Ich hatte auch gedacht, irgendwie, das sieht aber aus wie ein Doubleheader, also den muss ich mir irgendwie in zwei verschiedenen Etappen angucken. Nö, überhaupt nicht. Das funktioniert ganz hervorragend, hintereinander weg. War ganz, ganz, ganz erstaunt.
Skandalfilm, ich glaube auf die Skandalfilm-Aspekte werden wir gleich noch eingehen, zur Produktionsgeschichte kurz vorweggeschickt. Tatsächlich lange in der Planung, die Romanvorlage, Literaturvorlage von Nikos Kazantzakis erschien bereits 1951. Ich glaube aber ernsthaft über eine Verfilmung machte sich niemand Gedanken, bis eben Scorsese mit seinem Drehbuch um die Ecke kam, beziehungsweise mit Paul Schraders Drehbuch. Ja. Und Paramount auch schon im Jahr 83 sagte, ja genau, das machen wir. Also damals sah der Film noch komplett anders aus, hinter den Kulissen, Kai Michael Ball aus seiner Kamera, ich glaube Aiden Quinn sollte hier so spielen. Sting sollte hier Pontius Pilatus spielen. Ich glaube, Harvey Keitel war besetzt, aber es gab da noch irgendwie einige andere.
Ja, Vanity sollte Maria Magdalena geben.
Oh, sehr schön. Und der Film, hatte ich gelesen, sollte in Israel gedreht werden. Also nicht in Marokko, wo dann schlussendlich entstand, was auch eine sehr gute Location ist, möchte ich mal behaupten.
Aber ja, für die meisten dieser Sachen, ja.
Ja.
Tunesien oder Marokko.
Was ich jetzt interessant fand bei Recherche der Produktionshistorie, war tatsächlich in einem Interview mit Michael Ballhaus zu hören, dass seine Mitwirkung an dem Film, die ja so maßgeblich ist, auch für die Qualität, darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen, ja wirklich auch nur der Tatsache geschuldet war, dass Paramount eben 83 in letzter Minute sagte, nee, nein, danke, nimm dein Projekt woanders mit hin, das ist uns hier doch ein bisschen eine zu heiße Kartoffel. Eben Scorsese dann zu Universal ging und die sagten, ja, den Film kannst du schon machen, aber darf nur ungefähr ein Viertel kosten.
Ja.
Also keine 80 Drehtage, sondern 40, das muss alles schnell gehen. Und Scorsese dann eben sagte, ja, Ballhaus, ne, der dreht mit Fassbinder irgendwie 4 Filme pro Jahr, der kann das. Und dann hat es eben doch nochmal so lange gedauert, dass eben Scorsese mit Ballhaus nochmal 2 Filme vorher machte. Ich glaube, The Color of Money und After Hours, meine ich.
Das glaub, ja, also After Hours ist mir ja ein Begriff. Ich glaube, das sollte der sein. Ja, aber ich glaube, es war eine gute Wahl. Weil im Gegensatz zu Brian habe ich das Gefühl, dass ich eben letzte Versuchung Christi nicht versucht, direkt an diese filmische Tradition von Bibel-Epen halt, anzuhängen, sondern eben versucht, wirklich was Eigenes zu machen. Und das funktioniert natürlich ganz hervorragend auf der erzählerischen Ebene, ganz so im Verbund mit der erzählerischen Ebene, so wollte ich sagen. Ja, also wenn sie gesagt hätten, nee, wir lassen das jetzt eben aussehen wie keine Ahnung, das Gewand, ja, oder Ben Hur oder sowas halt, dann Quo Vadis, was weiß ich. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob der Punkt, den der Film macht, dann auch wirklich rübergekommen wäre.
Über den Punkt, den der Film macht, wird zu reden sein, nachdem wir unsere persönliche Geschichte durchgewurschtelt haben, aber erstmal die UFDB-Inhaltsangabe obligatorischerweise geschrieben hat sie Ratz und das meist dürfte Menschen, die christlich erzogen sind, vertraut klingen, glaube ich. Ich habe es noch nicht gelesen, also wer weiß, was Ratz hier schreibt. Unsicherheit, Ängste und Zweifel peinigen Jesus aus Nazareth, seit ihm klar geworden ist, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhat. Um dem zu entgehen, hilft er sogar den Römern beim Kreuzigen seiner eigenen Landsleute. Erst allmählich, da ist schon die erste Abweichung von der Bibel, erst allmählich findet er in seine Rolle als Messias. Jesus zieht nach Judäa, begeht zu predigen, schart Jünger um sich. Bestärkt wird er von seinem besten Freund Judas, der Hure Maria Magdalena und dem Täufer Johannes. Als Jesus erkennt, dass er für die Erlösung der Menschen sterben muss, liefert er sich den Römern aus und wird gekreuzigt. Doch im Moment der höchsten Qual und Verzweiflung erscheint ein Schutzengel. Jesus habe genug gelitten und dürfe nun das Leben eines ganz normalen Menschen führen. Kann man das spoilern? Ist das nicht der große Twist des Films?
Ich weiß
die letzte nicht. Versuchung?
Ja.
Weil man sich ja doch über lange Zeit fragt, was ist denn, wann kommt sie denn die letzte Versuchung? Und hier Ratz schreibt das einfach mal so weg. Ja, da ist sie. Ne?
Ich glaube, es ist auch der interessantere, also für die meisten oder auf der Plot-Ebene der interessantere Teil. Es ist auch der Teil, an den ich mich auch am meisten erinnerte. Mhm. Aber egal, das gleich.
Er darf jetzt eben, der Engel bietet ihm an, das Leben eines ganz normalen Menschen zu führen, mit den täglichen Freuden des einfachen Lebens, mit einer Ehefrau und Kindern und Punkt, Punkt, Punkt. So endet das Ganze hier. Mhm. Also die finale Pointe hat man sich ausgespart, darüber reden wir dann aber gleich.
Ja, klar, aber wir spoilern wie der Teufel.
Ach, Entschuldigung.
Ja, sorry.
Wo war der Skandal? Ist ein literarischer Skandal oder ein filmischer Skandal oder beides?
Ich glaube, es ist beides. Ich habe von dem Skandal wiederum eigentlich auch nur vom Hörensagen mitbekommen. Ich habe nicht mitbekommen, dass sich irgendeiner aufgeregt hätte, zumindest nicht in meinem Umfeld. Ja. Ich glaube auch, dass in Deutschland das vielleicht auch gar nicht so ausführlich war wie woanders, aber das wirst du vielleicht gleich besser wissen als ich. Aber ich glaube, meine Vermutung ist, dass der Skandal halt in der sehr menschlichen Darstellungsweise von der Figur des Jesus liegt.
Ja.
Um so ganz, ganz grob zusammenzufassen.
Ich möchte doch nicht mal sagen, es gab einen großen Eklat, weil Cannes ist ja im Grunde fast jedes Jahr für irgendeine große Kontroverse oder einen Skandal bekannt. Aber es gab tatsächlich, ich glaube, wir sind schon wieder bei Zeffirelli. Hat er nicht einen Film zurückgezogen aus dem Programm, weil er in Erwartung von Last Temptation?
Ja, Young Toscanini hat er 88 aus dem Wettbewerb rausgenommen, weil eben weil halt Last Temptation gezeigt werden sollte.
Ja. Mutmaßlich kein großer Verlust nach allem, was man von Young Toscanini seitdem gehört hat, nämlich gar nichts. Nee. Ja, tatsächlich, in Deutschland wurden sehr viel kleinere heiße Kartoffeln gekocht. Ich glaube, das Wortspiel hat sich echt erschöpft, habe ich heute schon dreimal gebracht. Ich zitiere mal Stefan Volk in seinem Skandalfilmebuch. Auch in der Bundesrepublik Deutschland gingen Drohanrufe beim zuständigen Filmverleih UIP ein und bei manchen Kinobetreibern in Bayern wurden Lehrer von der Landesregierung ermuntert, durch Verlautbarung vor den Gefahren des Films zu warnen. Anders als in den USA und Frankreich hielten sich die Proteste auf den Straßen in Deutschland jedoch in Grenzen und sie blieben überwiegend friedlich. In mehreren Städten versammelten sich Christen mit Protestplakaten vor den Kinos, in denen die letzte Versuchung Christi gespielt wurde, oder sie demonstriert mit Fackelzügen und Kerzenmärschen. Vereinzelt wurden die Handtaschen von Kinobesuchern auf Stinkbomben untersucht und die Filmkopien aus Angst vor Übergriffen erst unmittelbar aus Vorstellungsbeginn angeliefert. Das ist jetzt tatsächlich auch historisch verbürgt. Dahinter wird so ein bisschen spekuliert darüber, wie es damals war. Und das möchte ich deswegen dann auch nicht verlesen, weil ich nicht weiß, wann das der Realität entspricht. Aber hier Protesten vor den Kino nochmal aufgegriffen. Ich glaube, in Paris nahm das stellenweise ein bisschen dramatische Züge an. Da wurde mutmaßlich sogar ein Kino in Flammen gesetzt. Mm. Weil sie Last Temptation zeigten. Aber man ist sich auch da nicht so ganz sicher. Das finde ich eben auch immer ganz lustig in der Recherche von Skandalfilmen, dass man sich bei ganz vielen Sachen dann doch nicht so sicher ist, weil ich las auch mal über Life of Brian, dass der in Italien verboten sei. Dann las ich aber an anderer Stelle, das klingt für mich ebenso glaubwürdig, dass der Film einfach keinen Verleih fand in Italien. Also man hat sich einfach nie bemüht, den dort zu zeigen.
Keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es halt echt immer interessant, dass gerade bei Skandalfilmen, die, sagen wir mal, religiöser Natur sind, dass, wie soll ich sagen, dass der Umgang damit von den Leuten, die sich irgendwie ans Bein gepisst fühlen, jetzt nicht unbedingt aus meiner Sicht in Einklang mit ihren eigenen Doktrinen steht.
Die Botschaft ist Liebe.
Ja, in der Tat. Oder die Axt, man weiß es nicht so genau. Der Film ist ja selber da auch nicht einig. Genau, und dann eben, sagen wir, zu solchen, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber trotzdem zu solchen, und wenn es nur Drohungen sind, zu greifen, denke ich mir, ich glaube, da hast du selber was nicht ganz verstanden, was dich eigentlich betreffen sollte. Und dann eben, wie soll ich sagen, also wenn die eigene Religion es nicht aushält, kritisiert oder hinterfragt oder umgedeutet zu werden, dann mag der Glaube nicht sehr stark sein. Also in ernsthafter Weise. Also zumindest mag er auf nicht sehr festen Füßen stehen. Mhm. Und das finde ich halt echt schwierig, wenn das da vielleicht kommen wir zu dem Thema nochmal später. Habe ich logischerweise auch ein paar persönliche Anekdötchen beizusteuern und habe halt immer das Gefühl, da versagt dann aber auch wirklich jede Form von Argumentation oder Diskussion. Ja. Und habe immer das Gefühl, gerade bei solchen Filmen wie eben Last Temptation, das gereicht dann halt schon dazu, eben der ganzen Sache irgendwie den Teppich und den Füßen wegzuziehen.
Ich würde gerne eine hübsche Anekdote erzählen zu meiner persönlichen Geschichte, aber die ist relativ dünn, da ich den Film in viel zu jungen Jahren gesehen habe. Ich glaube, er komplett an meiner Wahrnehmungs- und Deutungskapazität vorbeiging. Also ich war viel zu wenig reflektiert darüber, um, glaube ich, den Film so in angemessener Art und Weise zu genießen oder zu verstehen, auch einfach nur dramaturgisch, geschweige denn vom Intellektuellen, einfach zu verstehen. Habe ihn jetzt auch entsprechend 25, 30 Jahre nicht gesehen. Er ist nochmal bei mir aufgeschlagen, weil ich Anfang der 2000er, meine Ex-Freundin war aus Iraklio, also auf Kreta. Und da stand eben auch Nikos Kazantzakis her, der Autor der Romanvorlage. Und das ist so, also wenn du auf Kreta wohnst, sagte sie mir immer, sie hatte sehr viel Zeit dazu, wir waren irgendwie mehrere Jahre zusammen. Wenn du da wohnst, das ist irgendwie, das ist die eine kretische moderne Gottheit, die es da gibt. Jedes Schulkind schon mit irgendwie 8 liest diesen Roman. Und das ist wirklich Schulstoff für ein ganzes Semester. Also einfach nur über diesen Roman zu lesen. Und sie drückte mir das, als den Roman als Geburtstagsgeschenk einmal in die Hand. Und ich habe es nie geschafft, ihn fertig zu lesen. Oh, oh. Weil es ist wirklich harte Arbeit. Nein, sie hat es mir nicht übel genommen. Alles fein. Wir waren uns sehr danach grün. Aber es ist wirklich, der Roman ist ein wunderbares Thesenbuch, er hat fantastische Ideen, es ist auf einer rein erzählerischen, also auf einer ganz konventionell erzählerischen Ebene nicht angenehm zu lesen, als insofern, dass er keine wirklich klassische Spannungskurve drin ist.
Ja.
Wirklich Szenen logisch aufeinander folgen. Es ist eine Ansammlung von wirklich guten Ideen, teilweise bis zum Exzess ausformuliert. Und das ist so meine ganze persönliche Geschichte. Das ist das einzige Mal, wo in meinem Leben Last Temptation of Christ in den letzten 30 Jahren aufgeschlagen ist. Bis zum heutigen Tage, wo ich den Film eben wieder gesehen habe und habe mich echt gefragt, wieso hat das verdammt nochmal so lange gedauert? Ich bin komplett neu verliebt gewesen in diesen Film.
Der ist auch
vielleicht
toll.
Zum ersten Mal.
Ich habe, also meine persönliche Geschichte ist, also ich habe als Kind, also andersrum, ich hatte immer Interesse an diesen ganzen Geschichten. Ich glaube, mein Glaube war nie sonderlich fest, aber es hat mich immer interessiert. Allein schon deswegen, weil meine Familie ist dahingehend sehr seltsam, möchte ich sagen. Der Großteil meiner Familie ist evangelisch, aber eigentlich interessiert es niemanden. Es gibt irgendeine jüdische Seitenlinie, die ich nicht kenne. Ich habe verschiedene Onkel und Tanten, die quasi konvertiert sind zum Katholizismus. Also auf jeden Fall die kirchliche Bandbreite war stark, aber eigentlich, also mit einigen wenigen Ausnahmen, war das nie wirklich besonders hart oder fest oder da fühlte sich nie einer auf den Schlips getreten. Ein Onkel von mir war Diakon in der katholischen Kirche und hat selber immer ganz komische Witze gerissen darüber. Mhm. Also es war, ich kannte sagen wir mal so empörte Christen immer nur vom Hörensagen oder von außen. Ich selbst fand es aber immer irgendwie ganz spannend, irgendwie in meiner Kinderbibel zu blättern oder irgendwie hat er ja bei Brian schon erzählt von meinem Religionsunterricht, den ich irgendwie ganz, ganz nett fand, weil ich den Lehrer cool fand. Ich habe halt traditionell, mindestens zu Weihnachten, immer irgendwelche Bibelfilme geguckt. Ja. Also meistens dann die eben 3 Stunden gingen. Ne, die könnte man dann eben auch laufen lassen und dann irgendwie nach dem Essen wieder zurückkommen und dann lief halt immer noch und kam es halt irgendwie relativ schnell wieder rein, weil die Geschichte kannst du ja eh. Und also das gehörte irgendwie immer dazu. Und in diesem Zusammenhang, im letzten erwähnten, habe ich dann irgendwann auch mal Last Temptation gesehen, als er im Fernsehen lief. Und ich fand den toll. Ich dachte irgendwie, ich fühlte mich verstanden in irgendeiner Form. Dachte so, meine Probleme mit, sagen wir mal, organisierter Kirche, mit institutioneller Religion, waren da, also als ich den damals sah, war schon stark ausgeprägt. Und ich fand es halt immer deutlich interessanter, eben, sagen wir mal, zu gucken, okay, was macht das eigentlich mit den Leuten, die halt in diesen 2000 Jahre alten Geschichten rumrennen und wie durch 20.000 Filter gegangen sind und permanent für Gleichnisse und welche anderen Sachen herhalten müssen. Im Prinzip da mal so diese menschliche Komponente zu sehen und dann eben auch noch so großartig verkörpert von einem sehr, sehr unmittelbaren Willem Dafoe und einem Harvey Keitel zum Knutschen, fand ich halt, also ich war halt hin und weg. Und ich wollte ihn immer mal wieder sehen. In regelmäßigen Abständen habe ich mich daran erinnert. Ich erinnerte mich zum Beispiel, vor ein paar Jahren war ich mal in einem Kino, da waren ganz viele Plakate als Tapete und waren alles Sachen von Michael Ballhaus. Also und dann waren eben irgendwelche Stills und andere Sachen und eben Filmposter und eben auch ganz viel eben von der letzten Versuchung. Und ich dachte wieder, ja, stimmt, ich fand den so toll, ich müsste ihn eigentlich mal wieder gucken. Und als wir angefangen haben über den Podcast, also mit dem Podcast zu reden, dachte ich mir immer wieder, das wäre doch einer von diesen Filmen, die wir mal machen müssten. Und irgendwie kam er nicht dazu. Und deswegen war ich halt sehr, sehr happy, dass wir es endlich jetzt geschafft haben. Und ich habe mich jetzt wieder zurückverliebt quasi in diesen Film.
Aber auch ein Anlass dafür. Ich glaube, tatsächlich auch so der Jahreswechsel ist eine ganz gute Zeit, um darüber zu sprechen, da wir doch nochmal alle ein bisschen in uns gehen und uns fragen, ja, ist das, wollen wir Weihnachten feiern, zumindest wenn wir irgendwie christlich erzogen sind oder hier in westlichen Breiten aufgewachsen sind, wo eben auch nichtgläubige Menschen Weihnachten feiern?
Ich weiß übrigens nicht genau, ob ich christlich erzogen bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte das, also ich glaube, ich bin in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, aber mehr so im, sagen wir mal, nennen wir es mal im kulturellen Sinne. Ja. Und ich glaube, meine Eltern haben halt nie die ganzen Geschichten so großartig hinterfragt. Ja? Und die, ich meine ganz ehrlich, ich find Kirchen schön. Ich mag die als Kulturgut sehr gerne und ich mag Kirchenmusik sehr gerne und all so eine Sachen. Und ich mache mir halt sehr gerne Gedanken darüber. Aber ich würde ich glaube, dass meine persönliche Ethik und Moral definitiv nicht christlich geprägt wäre. Das wäre nämlich ziemlich schlimm. Ich fände das ziemlich übel, wenn ich das alles ernst nehmen müsste, was da tatsächlich drin steht oder was mir irgendjemand anderes über 5 Ecken da rumdeutelt, was es mir vielleicht zu sagen haben sollte. Und von daher sehe ich mich halt tatsächlich eher in der, also das mag eben auch durchaus an meiner Schule liegen, also einfach im humanistischen Erbe. Und da lässt sich logischerweise eben auch die 2000-jährige Kirchengeschichte nicht rausnehmen. Also funktioniert halt so nicht. Ich glaube nur, ich brauche sie nicht. Ja. Oder wie ich immer wieder sage, ich bin Atheist, aber ich kann nichts dafür, so hat Gott mich eben geschaffen.
Ha! Ist ja gut, ist ja ein zeitloser Klassiker.
Ja.
Die kann man doch immer wieder bringen. Ich glaube, bei mir ist es wirklich kompliziert und ich glaube auch, it's complicated, definitiv. Ich habe immer noch mit vielem zu kämpfen, weil ich nicht so komplett aus meiner Haut kann. Ich wurde eben relativ streng katholisch erzogen, über meine Großeltern, insbesondere meine Großmutter, die eben bei uns wohnte, die auch einen nicht unerheblichen Teil einfach meiner Kindheit und Jugend beeinflusst hat, weil sie einfach immer da war. Meine Eltern waren eben nicht im Haus, die hatten ihre Jobs, die hatten andere Sachen zu tun und ich saß dann eben immer bei meiner Großmutter nachmittags. Und meine Großmutter holte eben den Rosenkranz raus und meine Mutter erzählte eben, Jesus macht dies und das und ach guck mal, da läuft Gottesdienst, jetzt müssen wir Sendung mit der Maus ausschalten und Ostern geht eben nicht, bevor man nicht in die nachmittägliche Andacht gegangen ist und den Rosenkranz 77 Mal rauf und runter gebetet hat. Ich kenne die genaue Anzahl nicht mehr. Aber ich glaube, man zählt da Perlen und ich habe es versucht und mir ist dann irgendwann übel geworden vom Weihrauch und ich bin rausgegangen. Ja. Ich war auch Messdiener damals, also ich habe schon so, ich habe all das durchgemacht und mitgemacht und akzeptiert und toleriert, soweit es eben einem möglich ist mit einem kindlichen, jugendlichen Verstand, einfach weil ich mich auch nicht wirklich wehren konnte in dem Umfeld. Wie gesagt, also in einem kleinen Dorf in Unterfranken ist es manchmal ein bisschen schwierig, noch den großen Revoluzzer zu spielen. Aber ich habe immer gedacht, das ist falsch, das läuft falsch, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich war immer sehr aufgeschlossen gegenüber den ganzen, gegenüber den liederlichen, blasphemischen Sprüchen, die mein Onkel so riss. Der konnte immer sehr gute Jesus-Gags machen und alle möglichen Pfadfinderlieder zum Besten geben, in denen dann eben die Jungfrau Maria denunziert wurde und so. Und das war alles immer so hihihi. Meinerseits, mein Onkel sagte dann, ja, aber sag das nicht deiner Großmutter. Und ich, ja, okay, ja, aber was Geheimes. Und das ist irgendwie nicht das, was mich befeuert hat, dann auch irgendwann später zu sagen, ich trete aus der Kirche aus. Aber tatsächlich einfach etwas, was ich schon so für mich einfach so als Teil meines Lebens auch akzeptieren will und damit abgeschlossen habe, emotional, aber tatsächlich mit der Erinnerung eben immer heute noch rumlaufe und deswegen auch sehr empfänglich bin für Filme, die sich eben genau Themen wie The Last Temptation of Christ auch bedienen. Nämlich irgendwie der Frage, was ist Glauben? Wie lebt man Glauben? Was ist Gott? Wie gehe ich damit um? Wie geht ein Mensch damit um? Was ist die richtige Botschaft? Welche Botschaften willst du vermitteln? Wo ist das Sinnstiftende im Glauben und auf welche Art und Weise transportierst du das? Auch das der Dialog, den Jesus hier gegen Ende des Films mit Paulus führt, bringt sehr schön auf den Punkt. Können wir gleich noch drüber sprechen. Aber ich bin für diese Art von filmischem Thema, aber eben auch in literarischer Form, in egal welcher Kunstform, immer sehr empfänglich. Deswegen fand ich im vergangenen Jahr auch First Reformed, den ebenfalls von Paul Schrader geschriebenen Film, so stark, dass eben auch um einen vom Glauben abzufallenden Priester, der droht vom Glauben abzufallen geht, gespielt von Ethan Hawke, der eben auf ein sehr für ihn schädliches Element namens, gespielt von Amanda Seyfried trifft und ihn eben ab nochmal zu umdenken seines eigenen oder überdenken seines eigenen Glaubens, seiner eigenen Haltung zwingt, so toll, weil er eben genau das thematisiert, einfach durch diesen Schmerz, durch den ich auch irgendwann mal gegangen bin, den Moment, in dem ich sagen musste, meiner Familie, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich möchte das nicht mehr. Ich gehe jetzt man geht nicht zum Einwohnermeldeamt, ich glaube, man geht zum Standesamt und ich trete aus. Ja. Das war's.
Also man merkt, wie Grund zahle ich, Idiot, immer noch Kirchensteuer, obwohl ich das also seit Jahren eigentlich nicht mehr. Ich weiß bloß nicht
die
genau,
Kirche warum. Tut ja auch nichts Schlechtes. Also ich meine, ich gucke auch auf durchaus sinnstiftende Tätigkeit der Kirche an, gerade in Drittweltländern, solange die eben nicht ideologisch getrieben sind, dass sie Menschen die Kondome wegnehmen.
Eben, das ist mein Problem. Das eben, also ich hab auch lange Zeit gedacht, irgendwie ich würde dann noch Geld zahlen für, weil ich eben sowas unterstützen wollen würde und stellte fest, nein, eigentlich unterstütze ich nur Leute, die im Prinzip ihre Ideologie weiterreichen und Gutes tun, nur unter der Prämisse, gleichzeitig ihre Ideologie weiterreichen zu dürfen.
Ja, klar.
Und das finde ich halt schwierig, weil ich irgendwie denke, nee, wenn du Suppe geben willst, dann gib Suppe, aber erzähl ihm nicht, dass du dafür in die Kirche gehen musst. Also das ist halt so, ja, und damit habe ich halt, deswegen sage ich halt immer wieder, ich habe überhaupt kein Problem und ich gönne jedem seinen persönlichen Glauben. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich kann verstehen, warum das wichtig ist und möchte niemandem ausreden. Für mich ist es halt nicht mehr zumindest oder vor allem nicht mehr so wie keine ganz 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 früher. Ja. Und ich habe ein echtes Problem mit Indoktrination. Auf jeder Ebene. Und wenn ich dann eben sehe, dass genau so etwas passiert, genauso wie eben sowas auch passiert, wenn ich eben permanent lese, dass ich kann auch bei der Wikipedia, bei egal welchem Film, dann irgendein blöder Kommentar vom katholischen Filmdienst ist oder sonst was. Und ich denke, ah nein, ihr habt damit nichts zu tun, geht weg, was soll das? Dann fühle ich mich ehrlicherweise eben einfach beschnitten. Und möchte eigentlich damit nicht großartig was zu tun haben. Wird einen anderen gönne ich das in irgendeiner Form, aber die Institutionalisierung ist das, was mich tatsächlich davon abgebracht hat, das ernst zu nehmen.
Ja, ja.
Und mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, ich brauche es nicht mehr.
Ich glaube, alles, was wir gesagt haben, ist jetzt auch für den Genuss des Films, des filmischen Texts, The Last Temptation of Christ, auch nicht maßgeblich in dem Sinn, dass es, glaube ich, dass man eine innige Verbindung zum christlichen Glauben braucht, um den Film wertschätzen zu können. Aber ich glaube, ganz wichtig, um einfach vielleicht einige der Standpunkte, die wir jetzt im folgenden Gespräch äußern, zu verstehen. Also da einfach, um mal kurz erläutert zu haben, woher wir beide kommen.
Auf jeden Fall.
Weil ich eben tatsächlich auch nicht weiß, und ich wurde da auch öfter schon darauf hingewiesen, dass das, glaube ich, gar nicht so ist, dass man bestimmte Stoffe vielleicht gar nicht so wertzuschätzen weiß oder irgendwie in ihrer Tiefe durchdringen kann, wenn man nicht selber Aspekte selbiger auch mal erlebt hat.
Naja.
Ich hab zum Beispiel letztens einfach mir so ein Scheidungsdrama, ach nee, es ging gar nicht um Scheidung, es ging darum, dass ein Paar nicht in der Lage ist, ein Kind zu zeugen und sind beide irgendwie ab schon Ende 30, Anfang 40 und es klappt einfach nicht mehr so und sie gehen zum Befruchtungsdoktor und pipapo und sie haben all diese große Beziehungskrise toll gemacht. Toller Film, das Titel mir gerade entfallen ist, und schrieb da darunter irgendwie kurz in meinem Filmtagebuch, ja, kann wahrscheinlich niemand U40 verstehen, warum der Film so berührend ist. Und darunter werden dann Leute kommentiert, nein, Quatsch, das ist, ich bin 13 und ich liebe den Film.
Ja, natürlich, klar. Du, wenn es das menschliche Drama ist, ja.
Ja, mir geht es eben so, dass ich auf Last Temptation of Christ gucke und denke mir, kann eigentlich irgendjemand einen Lustgewinn daraus ziehen? Also auf einer tatsächlichen, also jenseits der ganzen audiovisuellen Reize aus dem Film, der nicht mal irgendwie sowas hatte wie eine Sinnkrise oder Glaubenskrise?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, Sinnkrisen und Glaubenskrisen haben doch viele Leute auch ohne Religion.
Deswegen war vermutlich schon. Und wenn es anders wäre, würden ja die meisten hier wie die Ochsen vom Berg stehen und sagen, ja, keine Ahnung, Last Temptation ist halt nett. Aber ich glaube, selbst Menschen, die nicht christlichen Glauben aufgewachsen sind, kennen die Jesus-Geschichte und können vielleicht nachvollziehen, was Schrader und Scorsese da machen.
Das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin versuchte zu machen, als ich sagte, du kannst natürlich einfach auch, wenn du nur kulturhistorisch da rangehst, kannst du ja eben diese 2000 Jahre nicht so richtig wegschieben.
Ja.
Na, also du, ob das jetzt eben Kunst ist, ob es Geschichte ist, ob es Politik ist, ist eigentlich ziemlich egal. Du kommst nicht drum rum, du musst dich in irgendeiner Form damit beschäftigen. Auf welcher Ebene auch immer. Aber es ist völlig unbedarft, wird da vermutlich niemand dran gehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es genug Publikum gibt, das sagt, ja, aber es betrifft mich nicht. Also zumindest nicht thematisch, aber inhaltlich betrifft es sich nicht, aber thematisch vermutlich schon, weil das Problem, das halt Willem Dafoes Jesus hier hat, ist ja ein durchaus universelles. Die Frage, was soll ich denn tun, was wird von mir erwartet, wie gehe ich denn damit um, ich möchte das eigentlich alles gar nicht, aber vielleicht muss ich, das kannst du ja, rein theoretisch kannst du das wirklich, keine Ahnung, aufs nächste Fußballspiel beziehen, wenn du willst, ja. Also, es geht ja. Also, weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber trotzdem, es geht. Und die Art und Weise, wie die halt miteinander umgehen wird, was also gerade was eben zum Beispiel, also die Erwartungshaltung von Judas, von Harvey Keitel hier gespielt, an Willem Dafoes Jesus ist eben auch ganz faszinierend. Aber auch zu sehen, wie sich die entwickelt, ja, welche Stadien deren Beziehung halt durchmacht. Weil im Übrigen, was mich also wunderte, so wahnsinnig viel erfährt man ja leider nicht, wenn man sich mit dem Film beschäftigt, über den Skandal an sich. Aber gerade diese Figur finde ich halt so hochspannend, weil sie ja, sagen wir mal, anders dargestellt wird als normalerweise. Ich glaube, die einzige andere mediale Bearbeitung von Judas, die dem hier halbwegs nahe kommt, ist Jesus Christ Superstar. Mhm. Also in dem halt im Prinzip Judas ja quasi der Erzähler ist, der eben, sagen wir mal, auf politischer Ebene nicht mit dem übereinstimmt, was Jesus so erzählt. Und obwohl er sein bester Kumpel ist, halt dann letztendlich auf der gegenüberliegenden Seite steht. Und von daher hat mich halt diese Herangehensweise hier bei Last Temptation auch nicht wirklich gewundert, weil ich dachte mir, ja, okay, ähnliche Geschichte kenne ich schon. Und vermutlich auch etwa zur selben Zeit entstanden, wie als Scorsese den erstmalig irgendwie verfilmen wollte.
Ja, ja.
Und ja, genau, aber auf jeden Fall weiß ich gar nicht, wo ich hin wollte mit dem Thema.
Naja, die Judas-Darstellung ist, glaube ich, das ist so meine These, die ich, da versuche ich gerade irgendwie Wissen aus Religionsunterricht ferner vergangener Tage nochmal irgendwie hervorzukramen, ist einfach, dass die Darstellung seiner Figur einfach nicht viel interpretatorischen Spielraum erlaubt, während ja die vier neutestamentarischen Behandlungen der Jesus-Geschichte, der Erlöser-Geschichte durchaus auch nochmal Abweichungen zeigen, weil die auch teilweise in großem zeitlichen Abstand voneinander entstanden sind, ist eben die Figur des Judas immer sehr, sehr klar umrissen. Lukas nennt ihn ja sogar in seinem Evangelium den Verräter Jesu.
Ist das so? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, nicht wirklich. Also auch die hat natürlich wiederum, da sind wir jetzt wieder in der Geschichte.
Aber seine Funktion ist klar definiert.
Seine Funktion ist durchaus klar, aber die Deutung ist nicht unbedingt klar. Also im Prinzip ist, also grob zusammengefasst. Also es gibt ja verschiedene Schulen und gibt verschiedene Herangehensweisen und die unterschiedlichen Auswüchse der frühen Kirchen hatten ja sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen eben von nicht nur der Funktion, sondern eben auch einfach der Beurteilung von Charakteren. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass eigentlich erst mit Dantes Inferno, also der göttlichen Komödie, quasi wirklich die Verräterrolle von Judas etabliert war. Bis zu dem Zeitpunkt, also ich glaube beim Konzil von Nicea war das aber auch durchaus ein Thema, wurde halt genau dieser praktisch seine Rolle im göttlichen Plan auch durchaus wohlwollend gesehen.
Mhm.
Also no, und das ist praktisch, der hat halt im Prinzip die Rolle gespielt, die ihm zugewiesen wurde, ob er es nun wollte oder nicht. Ganz, ganz stark natürlich auch einfach so in der Diskussion um Schicksal und was das bedeutet. Der heilige Judas war eben durchaus ein Konstrukt, das eben heute zumindest aus der Rezeption komplett verschwunden ist. Und ihn praktisch da auf diese Ebene wieder zurückzuführen, sei es eben jetzt bei Jesus Christ Superstar oder eben bei der Last Temptation, ist etwas, was ich glaube zumindest sehr religiösen Menschen durchaus sauer aufstößt.
Ja, weil es tatsächlich die Rückführung zu oder die Reaktivierung ist eines komplexeren Menschenbildes, ich glaube, was die konservative christliche Deutung nicht wirklich erlaubt, die ja doch sehr stark in gut-böse Schemata denkt und weniger in Graubereichen. Ja. Und daher kommt dann, glaube ich, auch gleich der erste Eklat des Films. Der beginnt tatsächlich mit Judas als positiv besetzter Figur. Also wir sehen ja Jesus Willem Dafoe, wie er quasi hier so einen Exorzismus an sich selbst verübt und irgendwie versucht, Gott aus sich rauszukriegen. Und Judas ist derjenige, der reintritt und sagt, was machst du da hier? Ich kämpfe gegen die römischen Besetzer und du kollaborierst mit ihnen. Also quasi erstmal irgendwie Jesus tendenziell als, wenn man in diesen Schemen denken möchte, als Bad Guy etabliert. Und Judas derjenige ist, der sagt so, Jesus, du musst da rauskommen. Gegebenenfalls dann lass doch den Gott in dir zu, aber irgendwie sage dich von den Römern los und arbeite nicht für sie. Mhm. Und ich glaube, das ist zum Entstehungszeitpunkt des Films, aber noch viel mehr wahrscheinlich Anfang der 50er, als Kazantzakis Roman rauskam, natürlich gehen gar nicht. Sowas macht man nicht. Und so geht der Film dann eben weiter.
Mhm.
Und ich glaube gar nicht, dass er so, also er will nicht ich glaube im heutigen Wortgebrauch würde man sagen, trollen. Der Film will gar kein Troll sein. Ich glaube, Scorsese und Schrader und Kazantzakis wollen gar nicht Die wollen schon zum Nachdenken anregen. Die möchten aber gar nicht ärgern in dem Sinn, dass sie einfach irgendwie in offene Wunden reinlangen und sagen so, hier, haha, guck mal, wir sind hier irgendwie richtig edgy. Gemein. Ja, wir sind hier richtige Edgelords. Die wollen einfach nur bestehende Konzepte. Und deswegen fand ich es gut, dass du es gerade nochmal aufgeschlüsselt hast, die Geschichte der Rezeption der Judas-Figur. Die wollen einfach nur bestehende Wahrnehmung, aktuelle Wahrnehmung hinterfragen. Ja. Und fragen, wie wäre das einfach ganz? Wie wäre das Ganze in einem modernen Kontext? Und ich meine, die Kirche modernisiert sich ja auch, so wenig sie das tut in anderen Bereichen, so sehr tut sie es in anderen. Zum Beispiel diese ganze Wundergeschichte davon, auch moderne Priester reden ja auch heute von den Wundern eher als Gleichnisse. Und man soll das alles nicht so wortwörtlich nehmen. Aber der Film macht eben was ganz anderes. Der ist in der Hinsicht eben auch bewusst klassisch, konservativ. Wunder sind Wunder in diesem Film. Ja. Aber sie sind dargestellt in einer modernen Art und Weise. Nämlich so, wie moderne Menschen damit umgehen würden. Nämlich mit dem Gesichtsausdruck und der Attitüde, die sagt, was ist da gerade passiert? Ich komme damit überhaupt nicht klar. Sachen passieren. Ja. Ich habe gerade einen Menschen zum Leben erweckt. Ich komme damit nicht klar. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist halt der provokante Faktor an dem Film. Der, wie ich finde, sehr respektvoll umgeht mit den Werten, die der christliche Glauben Glaubensrichtung behauptet zu vertreten, den niemals widerspricht. Es ist kein Film, der schreit, gehorcht dem Satan oder so, sondern er hinterfragt einfach ideologische Konstrukte, die sich irgendwie über Jahrhunderte oder Jahrtausende so festgefressen haben.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht. Tut stellenweise schon weh, aber ich empfand ihn jetzt tatsächlich nicht als amoralisch in irgendeiner Art.
Nee, überhaupt, nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist. Deswegen hatte ich auch vorhin mit Bedacht meine Formulierung so gewählt, als ich sagte, dass eben der Glaube scheinbar nicht sehr gefestigt ist, wenn man diese Hinterfragte praktisch nicht zulässt. Weil das ist halt wenn sich das im Prinzip daran festhalten muss, dass geradezu märchenhafte Konstrukte, die eben der eigenen Erfahrung nicht entsprechen, herangezogen werden müssen, um die ganze Basis aufrechtzuerhalten, dann finde ich das schwierig. Und da ist es mir halt hochsympathisch, wenn sie sagen, nee, guck mal hier, unser Jesus, der ist wie du. Der hat Zweifel, der hat Probleme, der mag sich vielleicht nicht unbedingt und der hadert mit dem Schicksal. Und der weiß nicht, wie er damit umgehen kann. Und der akzeptiert seine Herkunft, seine Gabe, seine was auch immer, nicht einfach so, weil er ist so wahnsinnig heilig, sondern der muss da reinfinden. Und wenn er anfängt, zu den Leuten zu reden, dann ist das holprig. Der ist kein geborener Redner, der ist ein Schreiner, ja? Ein Zimmermann, wie sein Ziehvater quasi, ja? Dass der sich nicht auf den nächstbesten Berg stellt und Millionen begeistert, sondern hier gerade zum Anfang eben erstmal, ein bisschen um Worte ringt, so wie ich es gerade tue. Das bringt mir die ganze Figur und eben auch ehrlicherweise die Lehre dahinter näher. Und wenn aber die Lehre nicht mehr interessant ist, sondern nur noch die Figur und die unantastbar ist, dann habe ich ein Problem. Der Film macht das halt meiner Meinung nach sehr, sehr, der macht das halt sehr, sehr richtig. Er macht das eben nachvollziehbar.
Ich glaube, das ist exakt das richtige Wort. Und ich glaube, deswegen auch ganz wichtig, ich möchte auch dafür plädieren, dass man dem Film tatsächlich weiterhin eine Chance gibt, wenn man vielleicht nach einer halben oder dreiviertel Stunde da sitzt und denkt, das ist irgendwie nicht so meins, ich habe keine Ahnung, wohin der Film will. Ich glaube aber auch, weil das eben auch der Wahnsinn hat eben Methode, möchte ich sagen. Ich saß jetzt auch davor und dachte zu Beginn, weil ich kaum noch eine wirklich stabile Erinnerung im Kopf hatte an das filmische Geschehen, was genau will der Film nochmal, warum ist dieses und jenes so und warum werden Figuren anders gezeichnet, als ich sie in Erinnerung habe und warum sehen wir überhaupt nicht Bilder, die ich so oder so ähnlich aus irgendwelchen biblischen Monumentalfilmen kenne, sondern ist alles bewusst in einer sehr, sehr modernen Ästhetik gehalten. Das fällt doch mehr auf im englischsprachigen Original, wo eben fast alle Darsteller auch dann dicke Amerikaner mit irgendwie im New Yorker Dialekt sprechen quasi. Also Harvey Keitel kann auch gar nicht anders. Das ist erstmal grundsätzlich irritierend, weil wir so gewohnt sind, habe irgendwie Leute mit einem britischen Einschlag zu sehen in irgendwelchen Historienepen, als Römer, als Juden, als wie auch immer Filme, die in diesem Zeitraum spielen, das ist erstmal so ein bisschen irritiert. Plus natürlich die ganze moderne Ästhetik. Aber der Film auf diese Art und Weise vermittelt einem eben auch, wie Jesus zu seiner eigenen Rolle findet, eben durch diese Art und Weise, dass er sich erstmal hat so auf einer inszenatorischen Ebene gar nicht so klar irgendwo verorten lässt. Also schon ganz klar in der Moderne, es ist ein moderner Inszenierungsstil. Aber er scheint erstmal nicht zum Stoff zu passen, das, was wir da sehen. Das ist einfach zu schroff, das ist zu ehrlich. Das Schauspiel von Willem Dafoe ist irgendwie zu modern. Es ist auch kein Film der großen Gesten, der irgendwie in einem Film, der 20, 30, 40 Jahre vorher erschienen wäre, hätte man fast jede Szene völlig anders inszeniert.
Na klar.
Viel größer, mit viel mehr Pathos. Und das, was wir eben sehen bei Dafoe und der Art und Weise, wie irgendwie die Sets geschaltet sind, ist eben großer Schmerz, es ist alles dreckig, es gibt wenig Mitleid, also Empathie scheint für die meisten Charaktere ein Fremdwort zu sein. Mhm. Die sind eben alles, das ist eine Welt, die dich ratlos zurücklässt.
Ja.
Und das ist zu Beginn auch, ich glaube, auch als Zuschauer schwierig, da erstmal reinzufinden. Aber im Grunde eben versinnbildlicht sie wunderbar diese Reise, also diese spirituelle Reise, die eben Jesus, also als Willem Dafoe da durchlebt in dem Film. Und das fand ich jetzt so beeindruckend beim Wiedersehen.
Also ich fand zum Beispiel auch, also gerade um den Punkt nochmal kurz zu unterstreichen, deswegen finde ich diese Szene mit David Bowie auch so faszinierend. Nicht nur, weil er als einziger Römer, der wirklich mal zu Wort kommt, tatsächlich mit britischem Akzent redet. Sondern weil sie eben auch so, sie ist halt so unprätentiös. Also genau das, was eben die Pythons halt bei Brian so schön aufs Korn nehmen, dass eben überall diese riesen Säulen und Statuen und bunte Togen? Und dann eben der pompöse Pilatus und sowas. Und hier hast du halt diesen Stall unter dem Palast oder irgendwas, alles sehr, sehr gedämpft und Pilatus quatscht mit ihm halt einfach, während sein Pferd gesattelt wird und relativ unprätentiös, und irgendwann setzen sie sich hin und man sieht die beiden Hauptdarsteller quasi mit dem Rücken zu einem. Also das ist schon, dachte ich mir, wow, was machst du denn hier, Film? Das ist großartig. Jetzt eben, ich glaube auch nochmal unterschreibt, wie wahnsinnig persönlich das alles ist. Dass es eben hier nicht um eine weltumspannende, die größte Geschichte der Welt oder wie der Film damals hieß, geht, sondern es geht hier um eine ganz persönliche Geschichte, und zwar um die Geschichte der Figuren, die halt in dieser Geschichte agieren, die sich vielleicht sogar bewusst sind, innerhalb dieser modernen Inszenierungsweise sich eben vielleicht sogar bewusst sind, was da für eine jahrhundertelange Last quasi auf ihnen demnächst abgeladen wird. Und das ist schon toll. Das ist großartig. Es ist halt, ich dachte so ein paar Mal daran, ich habe ja leider das Buch nicht gelesen, aber ich musste ein paar Mal an mein Literaturstudium denken. Ein Professor hat immer wieder zu sagen pflegte, dass Literatur in allererster Linie immer auf sich selbst zeigt. Wenn man sagt, guck mal, ich bin Literatur. Als Beispiel hat er dafür auch immer gerne die Bibel herangezogen, weil er sagte irgendwie, am Anfang war das Wort, das ist einer der großartigsten literarischen Sätze überhaupt, weil er praktisch im ersten Satz des Buches sagt, guck mal, ich bin ein Buch. Ja, und ich habe hier halt so das Gefühl, der Film macht etwas sehr Ähnliches. Also hat er eben natürlich auch noch den Vorteil, eben auch noch eine Adaption, eine Literaturadaption zu sein. Aber er sagt halt die ganze Zeit, guck mal, ich bin ein Film und ich benutze filmische Mittel, um meine Geschichte, die ihr schon tausendfach gehört und gesehen habt, jetzt aber mal aus einer Perspektive zu zeigen. Und das finde ich ziemlich cool.
Ja, ich glaube, die Perspektivverschiebung ist tatsächlich das Problematische. Also zusätzlich natürlich zu der Tatsache, dass Jesus Dinge tut, die nicht okay sind. Für, glaube ich, viele Hardliner. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass er eben diese Affäre hat, offensichtlich mit Maria Magdalena, die jetzt oder damals auch schon als Hure arbeitete. Und wir sehen eben da zu Beginn des Films, wie sie mit mehreren Männern schläft im Beisein von Jesus.
Was mich immer total wunderte, diese Darstellung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also Barbara Hershey ist super. Sie ist aber auch so ein klassischer Kandidat für immer diese Bestrafungsrollen. Sie macht auch gerne sowas.
Also wirklich. Ja. Nee, aber ich meinte überhaupt, also nicht nur Barbara Hershey, weil du hast natürlich völlig recht, aber überhaupt. Also, vielleicht war ich da immer zu naiv, aber ich habe irgendwie Ehebrecherin immer nicht als Job angesehen, aber egal. Also, habe ich immer so meine Probleme mit gehabt mit dieser Darstellung.
Nee. Also ich glaube, der Film macht das ja nicht. Der Film macht ja, glaube ich, schon sehr deutlich, dass sie als Prostituierte arbeitet.
Ja, natürlich, klar. Ja. Nee, natürlich. Aber ich meine auch rein religiös traditionell bedingt.
Ja, klar. Ich finde, der Film ist einfach tatsächlich, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Und da wird natürlich jetzt jeder alte Katholik widersprechen und sagen, nein, das geht aber gar nicht. Ist der Film sehr viel fairer zu seinen Figuren, als es die konventionelle Auslegung des Neuen Testaments, also kirchliche Auslegung, betrifft oder tut, oder ich weiß gar nicht, wie ich den Satz begonnen habe. Ich finde tatsächlich dieses menschliche Element zu sagen, wir nehmen an, dass das alles auch tatsächlich historisch so passiert ist, so oder so ähnlich, wie es in den vier Neuen Testamenten beschrieben wird, und versuchen das Ganze einfach in einer Art und Weise darzustellen, die eine mögliche Realität abbilden kann. Und natürlich deutet der Film auch, also es ist unwahrscheinlich, dass wahrscheinlich Jesus da mit der Hand über Wasser fuhr und da zu weinen wurde. Aber das muss jeder für sich selber bescheiden, woran man glaubt oder eben nicht glaubt. Aber eben auch historische Figuren zu nehmen, die verbürgt sind, wie zum Beispiel Pontius Pilatus, um nochmal das, was du über Bowie sagtest, aufzugreifen und zu sagen, wir machen ihn eben bewusst nicht zu einer überlebensgroßen Schurkenfigur, was ja auch das Neue Testament, also die Testamente plural nicht zwangsläufig machten, aber eben die kirchliche Historie der letzten 2000 Jahre gerne draus machte, sondern einfach als jemand, der da sitzt neben Jesus, und das Treffen wird wahrscheinlich nie stattgefunden haben, weil auch das, was Jesus noch zu viel Bedeutung beimisst. Pontius Pilatus zeigen wir als eine Figur, die sagt, weißt du, du kannst jetzt sterben oder nicht, da liegen schon 3000 andere, vielleicht mehr, vielleicht weniger, auf dem Berg von Golgotha. Im Grunde kümmert das mich nicht. Weil der historische Pontius Pilatus wahrscheinlich nicht gesagt hat, oh, da ist Jesus, dieser Erlöser, dieser Prediger, der geglaubte Messias, der irgendwie der das Römische Reich stürzen wird. Unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass es so oder so ähnlich ablief, wie es der Film eben zeigt.
Ja, also ich meine, es ist halt, das ist ja, okay, das hat jetzt, glaube ich, mit dem Film tatsächlich relativ wenig zu tun.
Wir sollten da jetzt zurückkehren, ja. Aber bitte nochmal.
Ja, genau, um den Satz aber trotzdem zu Ende zu bringen. Es ist ja deutlich klar, dass die Bibel halt aus einer antirömischen Perspektive geschrieben ist, gleichzeitig aber eben auch so umgewandelt wurde, dass sie möglichst nicht aneckt.
Ja.
Na, also man wollte schon so ein bisschen sagen, also hier findet euch mal zusammen, auch gerne gegen den gemeinsamen Feind. Aber der Feind sollte das möglichst bitte nicht mitbekommen und uns irgendwie auf die Schliche kommen oder uns, naja, ne? Und das ist halt natürlich eine Sache, die halt vor allem erstmal Paulus zugeschrieben werden kann, was ja sehr interessant ist, also auch gerade, was der Film genau aus dieser Perspektive macht, aber vielleicht dazu später mehr.
Sollte über den Film sprechen vielleicht mehr.
Ja, können wir gerne machen.
Er ist eigentlich so, was so die erzählerische Folge der Ereignisse betrifft, ist er relativ nah an der neutestamentarischen Erzählung, würde ich sagen, ohne das jetzt irgendwie nochmal so wirklich sehr, sehr präsent im Kopf zu haben. Aber es ist ungefähr das, was ich tatsächlich auch noch so...
Ja, so im Groben.
Woran ich mich erinnere. Also. Ich finde, interessanter ist eher die Art und Weise, wie er diese ganzen Episoden interpretiert. Und einige sind eben tatsächlich sehr wortwörtlich übernommen. Zum Beispiel die Wunder, die Jesus vollführt. Dann die Reaktion darauf eher weniger. Aber die Wunder, die er eben zeigt und bestimmte auch sagen wir mal so, Figurenkonstellationen, also die Art und Weise, wie er zu Johannes dem Täufer steht oder Saulus zumindest noch so zu Beginn. Oder wer besucht ihn denn am Ende nochmal? Petrus, genau. Das ist schon so oder so ähnlich auch tatsächlich im Neuen Testament zu finden. Der Film macht natürlich irgendwie sein eigenes Ding draus und die grundsätzliche Haltung des Films scheint zu sein, wir psychologisieren das Ganze mal.
Ja.
Was macht diese ganzen Dinge, die um Jesus passieren, ob weltlicher oder übernatürlicher Natur, was machen die mit einem menschlichen Geist? Wie reagiert jemand darauf, der sich Tage und Wochen lang in die Wüste setzt und dort fastet und dort eben Visionen hat von Satan und Tieren, die in der Stimme Gottes zu ihm sprechen. Und das finde ich eben unglaublich spannend. Das ist unglaublich spannend. Und irgendwie, ich möchte nicht sagen, ich habe es vorhin gesagt, das ist nicht respektlos, aber ich glaube tatsächlich, es offenbart eben Schwächen in Jesus. Und ich glaube, das möchte einfach niemand sehen, weil es so viel besser ist, so viel einfacher ist zu sagen, das ist eben Gottes Sohn, an dem ist kein Makel. Das ist unser großer Erlöser, der uns ins Himmelreich führen wird. Ja. Das finde ich eben das ganz Spannende an dem Film, wie er diese Haltung, wir psychologisieren das Ganze jetzt mal, wir hinterfragen das mit den modernen Mitteln der Psychoanalyse im weitesten Sinne, wie verbildlichen wir das Ganze und vertonen das Ganze auch, weil ich möchte jetzt hier Peter Gabriel auf der Tonspur nicht ausschließen, der Score ist fantastisch.
Ja.
Unter anderem ich glaube Nusrat Ali Khan, mit dem er dann auch danach noch weiterarbeitete, zusammen komponiert, pakistanischer Musiker, leider auch schon lange verstorben. Das finde ich das unglaublich reizvoll an dem Film.
Ja.
Wo liegt für dich da der Große? Pluspunkt.
Also außer in dem, was ich bereits gesagt habe, nämlich eben, sag mal, in der menschlichen Nachvollziehbarmachung. Ja, das ist ein schlechtes Wort. Aber dieses, ich hab das Gefühl, ich kann tatsächlich mit dem Jesus hier, kann ich halt einfach mehr anfangen als mit eben so einem unfehlbaren Superman. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ich halt was mich halt anspricht, wo ich irgendwie denke, ja, ich möchte den Willem Dafoe, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn mag, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Jesus. Also ne, wirklich nicht, ja, aber man möchte ihn gerne in den Arm nehmen und sagen, du, alles wird gut. Mhm. Ja, und auch einfach die Diskussion zwischen ihm und Judas funktionieren für mich eben auch so gut, weil ich irgendwie denke, ja, so reden Leute miteinander, die eigentlich das Gleiche wollen, aber zwei völlig verschiedene Herangehensweisen haben. Und ich glaube, dieses Scheinheilige möchte ich es mal nennen. So scheinheilig. Nicht im Sinne von scheinheilig, sondern im Sinne von, ne, so, wir setzen uns jetzt, ne, also wir, keine Ahnung, jedes Mal, wenn die Figur irgendwie auftaucht, dann keine Ahnung, packen wir irgendwie einen Chor auf die Tonspur und einen Heiligenschein irgendwie in seinen Hintergrund, um halt permanent zu zeigen, wie faszinierend der ist.
Ja.
Ohne unnötigerweise nochmal mit dem Musical kommen zu wollen, aber das ist eben auch etwas, was das eben sehr ähnlich macht. Ich vermute mal, dass er sich davon hat inspirieren lassen, der liebe Andrew Lloyd Webber und der gute Tim Rice, weil ich sehe da sehr viele Ähnlichkeiten und ähnliche Herangehensweisen, die mir selber gut gefallen, weil ich glaube, auf die Art und Weise funktioniert für mich eine mögliche Botschaft prinzipiell erstmal besser.
Die Entscheidung des Films, Jesus so ambivalent zu zeichnen, der eben auch hin und her gerissen ist zwischen, ja, meine Botschaft ist die Liebe und ich bin ein Krieger Gottes und die Botschaft muss mit Gewalt eben durchgeboxt werden. Das Wort Gottes, das stellt eben auch die Zuschauer auf die Probe.
Ja.
Es macht für mich ist dadurch eben auch sehr gut nachvollziehbar, glaube ich, warum auch viele Menschen, ob gläubig oder nicht, mit dem Film zu kämpfen haben, einfach auch erzählerisch, weil eben der Film sich sehr viel Zeit dafür nimmt und das eben auch sehr, sehr sorgfältig auserzählt, wie schwierig es für Jesus ist, alleine nur diese Entscheidung zu treffen.
Ja.
Bin ich jetzt der Krieger Gottes, der am Ende den grausamen Märtyrertod stirbt, oder bin ich eben ein Botschafter des Friedens, der überall, ja, und, quasi.
Ja, und damit
vereint.
Damit löst der Film natürlich auch durchaus ein Problem, das das Neue Testament hat.
Ja.
Nämlich eben einfach nicht kongruent zu sein in der Erzählung.
Ne? Ja.
Auf der einen Seite eben halt die andere Wange hin, auf der anderen Seite schmeißt er aber die Stände im Tempel um.
Ja, natürlich.
Und das ist ja genau das, was der Film halt macht. Ne? Und was aber eben was für mich dann wieder so faszinierend ist, weil genau auf dieser Ebene funktioniert, glaube ich, aber auch der Siegeszug dieser Religion, weil sie eben quasi jedem was zu bieten hat. Ja, du kannst halt, ja, es ist halt dieses, das gelöste Dilemma. Ja, du möchtest gerne, dass alle in Frieden zusammenleben, ja, sehr schön, aber du möchtest alle, dass alle konvertieren, ja, dann muss es halt nötigenfalls auch mit Gewalt sein, wie die Kirche es ja in den letzten 2000 Jahren gerne mal durchgezogen hat. Und selbst dafür findest du halt irgendwie die nötigen Bibelverse, um das zu rechtfertigen. Ja, und der Film zeigt eben genau durch diese Ambivalenz in der Herangehensweise oder in der Meinung, die sich Jesus bildet, die ja auch von Harvey Keitel's Judas gerne mal kommentiert wird, verdeutlicht das und findet quasi so eine Art Lösung.
Ich fragte mich gerade, ob es einem der Film leicht macht oder eher dem Zuschauer das, sagen wir mal, die Freude am Filme gucken irgendwie erschwert, dadurch, dass der Film so viele quasi Stellvertreter des Zuschauers auch bietet, die eben genau das kommentieren oder hinterfragen, was Jesus da tut. Und die eben auch nochmal quasi ihm so widerspiegeln, dass das, was er tut, wirklich auch schwer zu ertragen ist. In dem Sinne, dass sie sagen, es ist schwer, dir zu folgen oder schwer, an dich zu glauben, weil du ja selber gar nicht weißt, ob du glaubst oder wie du glauben willst.
Ja.
Das sagen seine Jünger, das sagen seine Gefolgsleute, das sagen die Menschen, zu denen er spricht in Nazareth und in Judäa und in Jerusalem. Und das tut er zum Beispiel auch seiner Mutter an. Also ich glaube auch eine Szene, die einige Menschen anspitzen wird, der Moment, in dem er zu seiner Mutter sagt, quasi, ich paraphrasiere, ich habe keine Zeit mehr für dich. Ich bin jetzt hier der Botschafter der Liebe und wir haben uns gerade erst damit arrangiert, dass Jesus eben in diesem Moment sagt, ich will Liebe, ich will Freude, ich will was, ich verkünde positive Dinge, aber im gleichen Zuge sagt, Mutter, du hast darin keinen Platz.
Und im Übrigen, selbst das steht ja auch so in der Bibel drin. Das ist ja nicht aus dem
komplett. Ja, aber das sind Kontext. Die Passagen, die man gerne überliest.
Ja, Cherrypicking ist halt ein wichtiges Thema. Ja,
man liest ab lieber die Mutter hilft ihm irgendwie sich wieder aufzurichten, als unter der Last des Kreuzes zusammenbricht.
Ja, ja. Aber eben, dass er eben zwischendurch auch noch sagt, dass man seine Familie, also ich kriege den Satz da auch nicht mehr ganz genau so hin, bin nicht mehr so bibelfest wie früher. Aber im Prinzip sagt er eben, dass man eben seine Familie aufgeben soll, um ihm zu folgen. Und wer seine Familie liebt, kann mich nicht lieben oder irgendwie so aus einer Richtung sagt, ja. Und das spiegelt sich natürlich genau in der Szene wieder. Und auch das ist halt sehr, sehr clever von dem Film, weil er sich eben genau das Cherry-Picking nicht erlaubt, sondern halt im Prinzip sagt, ja, nee, es ist nicht alles so einfach. Weil es war auch nie in der Deutungshoheit der Kirche einfach. Weil die haben auch gemacht, was sie wollten, zu welchen Zeiten es ihnen auch immer gepasst hat. Ja, da bietet er halt viele, viele verschiedene Ansätze, um sich halt diesem Problem zu nähern, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, dass es dem Film gut tut, dass eigentlich keiner in diesem Film weiß, was jetzt hier Phase ist. Also wenn jetzt die Jünger total verblendet wären, allesamt, und halt im Gegensatz zu Jesus keine Zweifel hätten, dann würde es zum einen natürlich, also es hätte die Möglichkeit, die Perspektive des Publikums zu einzuschränken. Entweder zu sagen, sie sind ja doof, die wissen ja, also ne, die sind verblendet, oder man könnte sagen, ja guck mal, aber die haben ja recht, also weiß ich jetzt auch, was ich glauben soll. Oder aber man könnte sagen, warum sind denn die Jünger besser als Jesus? Also ist ein problematisches Dilemma, was eben der Film so nicht aufmacht, weil er eben sagt, ja eigentlich sind sie alle überfordert von der Situation. Und auch das finde ich sehr menschlich und sehr, sehr nachvollziehbar und deutlich, deutlich, ist für mich greifbarer als die, eben die staubigen Zusammenfassungen, die da seit 2000 Jahren in dem Buch stehen.
Ich habe mir schon lange, lange nicht mehr die Mühe gemacht, tatsächlich das, die Bibel zu lesen, weil ich es als sehr ermüdend empfinde, weil einfach dieses ganze, das psychologische Element natürlich vollkommen fehlt, was natürlich auch aus der Haltung geboren ist. Wir hinterfragen das nicht, was Jesus da tut und was passiert. Das ist jetzt einfach so.
Ja.
Das ist ja auch ein Gospel, den wir hier zu verkündigen haben und nichts, was hier verschiedene Lesarten anbieten soll.
Ja.
Und der Film ist aber, ja, wie gesagt, also gerade in den Wundern manifestiert sich das ganz, ganz beeindruckend. Zeigt eben, wie schwer das ist für alle, das zu akzeptieren, was da geschieht.
Ja.
Und eben auch, dass die Wunder zum Beispiel dazu Menschen dazu veranlassen, Dinge zu tun, die furchtbar sind, wie zum Beispiel nachdem Jesus Lazarus wieder zum Leben erweckt hat, irgendwie aus dem Grab geholt hat, nach dessen Tod. Saulus ihn wieder umbringt.
Ja, die Sau.
Ja.
Nee, das ist voll.
Das will natürlich keiner sehen.
Nee, ist voll gemein. Ich meine, ich find's tatsächlich aber sehr, ich find's ganz großartig, dass sie das reingebracht haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das irgendwo steht. Glaube ja nicht so.
Ich glaube, es fußt auf der Mutmaßung, dass Menschen einfach nicht klarkommen mit der Tatsache, dass
im
Friedhof der Kuscheltiere ähnlich einfach da ein Toter wieder rumläuft und sagt, ich bin wieder am Leben. Und das ist einfach, dein Kopf einfach, das ist...
Absolut.
Du kommst damit nicht klar.
Na, normalerweise rennt er rum und macht irgendwie ein Salto wie Tiny Tim. Cratchit, ja?
Also, ja, natürlich.
Und danach verschwindet er eben aus der Geschichte. Aber eben einfach die Frage zu stellen, ja, was ist denn mit einem, der da wiedergekommen ist und der sitzt da nicht sehr happy rum. Und dann eben genau das, was du gerade gesagt hast. Aber es ist auch so clever, weil sie eben auf die Art und Weise zeigen, was Saulus halt für ein Mensch ist, bevor er da eben auf der Reise nach Damaskus vom Blitz getroffen wird.
Ja.
Also von daher sehr, 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 sehr clever, das halt nochmal zusammengefasst eben mit mehreren Themen zu beschäftigen. Aber Saulus an sich ist sowieso, also Paulus, ist sowieso eine großartige Sache. Sie hätten, glaube ich, keinen besseren dafür finden können als Harry Dean Stanton.
Ja, ja.
Es immer auch einer, der egal welche Rolle er spielt, grundsätzlich irgendwie 50% mehr Gewicht beisteuerte, als sie vermutlich auf dem Papier hatte. Aber eben Paulus ist ja sowieso eine interessante Figur. Ne? Weil es gibt ja die theologische Hypothese, dass es vermutlich das Christentum in seiner heutigen Form so nicht gäbe, hätte Paulus nicht eben sehr viel Arbeit da reingesteckt. Wie man auch immer das bewerten möchte. Aber dass eben im Prinzip die meisten Punkte, die halt, sagen wir, zum offiziellen Kanon gehören, eben genau darauf basieren und nicht auf den anderen Geschichtchen so. Und ihm im Prinzip praktisch diese Rolle hier in dem Film zu geben, der sagt irgendwie, es ist mir doch völlig egal, wer du bist. Also, ne, du kannst machen, was du willst, aber das, was ich hier verkünde, das ist das, was den Leuten was nützt.
Ja.
Also, inwieweit das war, müsste man auch nochmal hinterfragen. Aber zumindest hat er diese Idee. Und ich glaube, dass sie vermutlich genauso ehrlich ist wie eben seine Reaktion auf Lazarus. Und eben, ja, im Prinzip dass in der Diskussion mit Paulus und Jesus die Ausbreitung der institutionellen Kirche kurz mal zusammengefasst wird. Finde ich ganz, ganz spannend.
Im Grunde wirft der Film eben all diese Fragen und Thesen auf, die jedem wachen Geist bei Rezeption des biblischen Textes oder seiner zeitgenössischen Auslegung durch die Kirche, zum Beispiel im Rahmen von Messen oder so, die jeder Mensch haben sollte, aber sich irgendwie nicht zu fragen wagt. Das bringt eben hier die Figur von Saulus oder also Paulus wunderbar auf den Punkt. Ich finde auch den Dialog, den sie eben, dieses Zwiegespräch, was sie haben, tatsächlich der für mich emotional wahrscheinlich treffendste Moment im ganzen Film. Und es schadet eben nicht, dass sie dafür diese wunderbaren Schauspieler gewonnen haben. ja.
Ja. Ist,
Also der Film hat mich wirklich weich gekocht. Ich bin wirklich ganz erstaunt gewesen, wie sehr er mich mitgenommen hat. Neben all dem ganzen anderen ästhetischen Brimborium oder so. Also was ich auch toll fand. Ich gucke auf den Film und ich habe eben in der zeitgenössischen Kritik, also in der damaligen Kritik, die hierzulande nicht besonders positiv war, oft gelesen, der Film sei eben ästhetisch flach und uninteressant erzählt und irgendwie behäbig. Und ich wartete darauf, dass irgendwann dieser Moment oder vielleicht sogar Abschnitt des Films kommt, von dem ich sagen kann, ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Mhm. Also da haben sich auch einige sehr prominente Kritiker wirklich lang und breit so ausgelassen, zum Beispiel Walter Jens in der Zeit oder das beliebte Lexikon des internationalen Films hat eben diesen Vorwurf gemacht, der Film sei eine quasi pflichtbewusste Romanadaption ohne eigene Identität.
Seltsam.
Fand ich sehr merkwürdig angesichts dieser wirklich sehr modernen Bildsprache, die hier Michael Ballhaus sicher auch mitbringt.
Ja.
Wenn die Kamera kippt oder sich die ganze Leinwand rot verfärbt oder die Kreuzigungsszenen aus der Vogelperspektive, auch ganz toll, dieses Bild, wo er mit dem Kreuz auf der Schulter durch diese vielen eng zu eng Gassen geht.
Ja, und ja, überall anstößt, ja.
Ja, die schreiende Menschen in dieser Ultra-Slow-Motion irgendwie auf ihn einschreit. Das ist eine hochmoderne Bildsprache und höchst kunstvoll, kunstfertig. Also, da habe ich jetzt auch überrascht. Skandalös, wie er mit dem Film hier seitens der Kritik umging, hierzulande. Aber das war jetzt von Paulus zur deutschsprachigen Kritik. Ich möchte auch gar nicht zu viel Gewicht dem beimessen. Tatsächlich interessanter finde ich die theologischen, akademischen Deutungsweisen, auf die wir uns jetzt hier ein bisschen eher konzentriert
haben. Ja.
Weil der Film ist einfach toll. Und ich meine aber irgendwie, um den Film jetzt rumzutänzen und zu sagen, ach, die Performance ist toll und das ist ein ganz toller Moment und das ist ja auch schön gemacht und so, ist so ein bisschen, ja, bei einer Ansammlung von wirklich Meistern ihrer Kunst so ein bisschen müßig. So.
Ja.
Wir alle wissen, dass Scorsese großartig ist und dass Ballhaus einer der begnadetsten Kameramänner war und Gabriel und Barbara Hershey, Keitel, was weiß ich.
Mhm.
Paul Schrader.
Das ist echt eine Ansammlung. Das ist großartig, ja. Mhm. Ja, die letzte Versuchung. Die Titelgebende.
Mhm.
Ehrlicherweise das, was mich am meisten an diesem Film, an das ich mich am meisten in diesem Film erinnern konnte.
Mhm.
Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Ich fand ihn, als ich ihn vor vermutlich fast 30 Jahren gesehen habe, fand ich ihn toll. Aber ich habe mich halt vor allem an die Geschichte halt mit dem Engel, der eben keiner ist, erinnert. Und hat mich gewundert, wie lange der Film tatsächlich braucht, um halt darauf zu kommen, weil es letztendlich, glaube ich, die letzte halbe Stunde ist.
Ja.
Oder so. Ja.
Man sollte es Menschen sagen, die den Film nicht gesehen haben, Jesus steigt vom Kreuz, also wird von diesem Engel mit entführt in ein Leben, das er nach biblischer Auslegung nie hatte.
Ja.
Ne?
Ja.
Kehrt zu Maria Magdalena zurück, zeugt mit ihr ein Kind, trifft auf alte Weggefährten und stirbt als alter Mann.
Richtig,
während Jerusalem brennt.
Ja. Also so ein... Wieso sind wir am Ende doch auf einmal wieder bei Ben-Hur? Also ich wundere mich halt immer, dass... Ich meine, das mag halt auch der große Aufreger... Ich glaube, es war auch der Aufreger, der letztendlich beim Da Vinci Code wieder rausgeholt wurde vor ein paar 10 Jahren. Seltsam. Ja. Aber es erschüttert natürlich die Grundfeste der Glaubensbasis. Schwieriger Satz. Aber es ist, ja, wenn Jesus eben das Opferlamm sein muss für die Sünde der Menschheit, ein Konzept, mit dem ich nie klarkam, dass ich nie wahrgenommen habe, was mir auch ehrlicherweise nie vermittelt wurde. Aber ich bin auch nicht katholisch.
Das ganze Abbildekonzept war mir immer sehr präsent. Also immer sehr präsent überall. Das ist Büße für unsere Sünden und so.
Ja, nee, also das ist etwas, was ich wirklich nur glücklicherweise wirklich nur per Glaubensbekenntnis oder sonst irgendwas in Richtung.
Also, wenn ich auf dem Schulhof so zuflüsterte, du glaubst nicht, was die dreckigen Katholiken machen, meine Güte.
Nein. Scheiße. Nein. Nein, ich meine, es ist einfach, das war nie Bestandteil dessen, was halt irgendwie mir vermittelt wurde, was irgendwie Teil des Glaubens wäre, interessanterweise. Mhm. Wobei es halt was wirklich interessant ist, finde ich, weil das eben so wichtig ist, um um überhaupt die Notwendigkeit dieser ganzen Geschichten und der Deutungen überhaupt zu vermitteln. Also wenn du das nicht hast, dann hast du halt eine etwas angestaubte Ethik, aber prinzipiell halt nur alte Geschichten. Aber ich glaube, das war halt immer für mich so. Und deswegen ist mag das natürlich wirklich genau der Punkt sein, wo es halt echt ins Eingemachte geht bei dem Film. Und ich dachte aber auch, ich finde es aber auch total nachvollziehbar.
Ja, klar.
Also das ist so, also dem Willem Dafoe, Jesus, gönne ich das auch alles. Also ich meine, es ist ja nicht alles super happy, was ihm da passiert. Ne, Maria Magdalena stirbt ja bei der erstbesten Gelegenheit. Und die anderen Sachen sehen jetzt auch nicht so wahnsinnig glücklich aus. Mhm. Aber es ist halt irgendwie, wo ich irgendwie dachte, so wie ja, also ist jetzt nicht das, was offenkundig vorbestimmt war, aber ist doch nett, dass du das alles erleben darfst.
Ja, natürlich. Ich finde die Szenen sehr, sehr bewegend, die in seinem späteren Leben zeigen. Also beginnt mit der Szene, in der Maria Magdalena seine Stigmata da reinigt. Also, was auch ein bisschen icky ist, aber eben auch sehr, sehr romantisch auf eine etwas perverse Art und Weise.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr fürsorglich.
Ja. Also mich hat das wirklich sehr, sehr bewegt und der Film hat mich dann eben auch zu dem Zeitpunkt schon emotional so weich gekocht, dass ich da eben auch sehr, sehr nah an der Figur drin bin, die dann, wenn dann eben so der finale bösartige, ich meine, dieser Twist klingt irgendwie so abgedroschen, weil man wendet es in der Regel an bei irgendwie einem Psychothriller, der einen auf den letzten Meter nochmal so richtig überrascht mit einer unvorhersehbaren Wendung. Aber ich möchte mal sagen, wenn der Moment kommt, in dem der harte Schnitt von Jesus Sterbebett, an dem ihn nochmal Petrus, Johannes und Judas besuchen und ihm quasi mit auf den Weg geben, du musstest sterben, damit deine Botschaft quasi an die Menschen vermittelt werden konnte. Und sieh mal, jetzt brennt Jerusalem, was auch toll, also inszenatorisch toll ist. Vielleicht auch, wenn man einfach das Geld hat, es nicht zu zeigen, aber die Tür ist ein Spalt offen und siehst dieses rote Flackern im Hintergrund und Mensch, hörst menschliche Schreie. Und du kannst im Grunde in deinem Kopf kämpfen gerade 100.000 Menschen um ihr Leben. Das ist einfach auch inszenatorisch toll gelöst. Und dann dieser harte Schnitt zu Jesus am Kreuz. Und dann dieser, was soll das sein, Filmriss? Oder die Filmrolle brennt durch? Das ist einfach, jetzt beim Reden darüber kriege ich Gänsehaut. Das ist einfach inszenatorisch so grandios gemacht. Ich saß da, ich war wirklich erschöpft. Ich war erschöpft nach diesem Moment und habe diesen Vorspann so über mich im wahrsten Sinne des Wortes hinwegrollen lassen und bin gar nicht aufgestanden, sondern habe irgendwie nur durch den Fernseher durchgestarrt und dachte, wow.
Ja. Also von der emotionalen Wucht für mich vergleichbar mit dem mit diesem psychedelischen Ende von 2001.
Ja.
Und dem psychedelischen Ende von Akira, ehrlicherweise. Ich glaube, in beiden fühlte ich mich, allen drei fühlte ich mich eben auch sehr ausgelaugt und sowas. Weil ich glaube, in diesem, das ist Filmriss, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich sein sollte, aber dieser abstrakte.
Ja, man sieht da am rechten Rand des Bildkarts so ein bisschen zur Perforation, aber du hast recht, es ist eher so ein Lichtflackern.
Ja, aber es ist eben, auch das finde ich halt interessant, weil sie hätten ja auch irgendwie auf dem gleißenden Licht irgendwie enden können, dass er da, wie keine Ahnung, sich in den Himmel auffährt oder irgendwas in der Richtung. Ich hatte eher das Gefühl, dass halt, sagen wir mal, durch die experimentelle Bildsprache, die kannst du ja deuten, was du willst im Prinzip. Aber für mich bedeutet es halt vor allem, sagen wir mal, die kommenden 2000 Jahre.
Ja.
Quasi. Es war durch die Geschichte, die dann ihren Lauf nimmt, die ja eben auch durchaus sehr brutal, sehr ambivalent, sehr schwierig halt ist, logischerweise. Genauso wie eben der ganze Film es einem ja nicht leicht macht, genau damit zu beschäftigen. Weil er es eben auch andeutet. Aber du hast, um auf den anderen Punkt einzugehen, ich finde das auch ganz faszinierend, eben den Old Man Jesus quasi zu sehen und dann eben die anderen alten, wie der Harvick halt her ist, so großartig. Ich komme gar nicht drüber weg, wie er eben, vielleicht gerade weil er eben diesen Mr. White
Ja, ich wollte gerade sagen, er ist nicht so weit weg von seiner Attitüde von Mr. White, ja.
Ja, aber oder eben auch dieses vom Leben Verbitterte, was er eben auch, was ich keine Ahnung, im Piano zum Beispiel so hervorragend bringt.
Ja, ja.
Und so, dann ich finde den so großartig, diesen Mann. Und dann aber eben mit diesem Taxi-Driver-Akzent ihm praktisch halt vorwirft, dass er eben also tatsächlich nicht nur sein Schicksal, nicht nur die göttliche Bestimmung, nicht nur praktisch die Geschichte der Welt, sondern ihn persönlich als seinen Freund verraten hat, weil er sich dagegen entschieden hat, am Kreuz zu sterben, ja, ihm so entgegenschmettert und denkst dir, wow, da trifft aber wirklich jedes Wort. Unglaublich. Und dann eben, dass das ihn im Prinzip dann dazu bringt, er halt durchs brennende Jerusalem zu kriechen, um dann eben wieder am Kreuz zu enden, ist fast, also ja, es ist, also das sind Bilder, das ist eine Szene, die einem so schnell nicht aus dem Kopf wieder verschwinden.
Ich fand auch die Szenen von Jesus Demütigung und Folter überraschend treffend jetzt, als ich den Film gestern sah, weil man ja eigentlich an diese durch jahrzehntelanges Aufwachsen in und um
Kirchen?
Christliche Gebetshäuser, Kirchen, genau, eigentlich schon so daran gewöhnt ist, an dieses Bild des halb perforierten Jesus am Kreuz mit dem Stich in der Brust, wo ihm irgendwie der römische Soldat dann quasi irgendwie nochmal
Longinus, ja.
Man ist so daran gewöhnt und trotzdem, wenn man es eben sieht, mit der Dornenkrone, mit der Auspeitschung, wie er da rumgeschubst wird in diesem unterirdischen Gefängnis, mutmaßlich, also man fährt ja nie genau, wo er sich da aufhält, dann ist das eben doch nochmal, obwohl es gar nicht so, also es wird nicht bis zum Exzess gezeigt, das ist jetzt,
überhaupt wir
nicht von Passion of the Christ, dem Mel Gibson Film, der eben diese Szene, ja, ich mag ja das Wort nicht, aber ich gebe dir prinzipiell recht, über 30, 40 Minuten ausweitet, das macht hier der Last Temptation of Christ mitnichten, hat aber eine zehnfach wuchtigere Wirkung, obwohl das wirklich nur wenige Minuten im Film sind.
Richtig, aber ich glaube, aber es liegt vor allem daran, dass wir eben mittlerweile so auf so einer empathischen und psychologischen Ebene mit der Figur verbunden sind, dass auf einmal das tatsächlich anfängt, wirklich weh zu tun. Und der Film gibt sich eben auch viel Mühe, das eben wiederum sehr realistisch darzustellen, ne, wenn ihm die Dornenkrone aufgesetzt wird und dann eben das Blut fließt. Mhm. Na, das ist halt, es ist nicht symbolisch. Weit davon entfernt, halt nur ein Teil der Liturgie zu sein.
Ja.
Sondern es ist halt etwas, was sehr, sehr physisch stattfindet mit einer greifbaren Figur in einem, ich möchte nicht sagen realistischen, aber zumindest authentischen Film.
Ja.
Und damit kriegt es eine ganz, ganz andere Wucht, als wenn du das eben auf dieser anderen Ebene versucht hast. Und ich glaube, dass Mel Gibson das Ähnliches versucht hat, aber halt deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist dabei. Ich finde diese Demütigung, also sagen wir, dieses Auspeitschen und all das fand ich, ist hart. Aber was mich am meisten getroffen hat, ist, wenn er dann eben tatsächlich da auf den Stufen steht mit dieser Pferdedecke und der Krone und das Volk um ihn rumbrüllt. Das hat mich halt sehr, sehr getroffen, weil erstens, weil sie haben das gleiche Set genommen, das heißt, also sie waren auf den gleichen Treppen, wie seine gescheiterte Revolution endet.
Ja.
Und zum anderen ist das, ich fand halt dieses Verhöhnen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Fühlte ich physisch.
Ja, es hatte nichts Heroisches oder Würdevolles, was man christlichen Ikonen sieht, die eben alles in einer sehr euphemistischen Art und Weise darstellen, möchte ich mal sagen.
Ja.
Das ist einfach nur, es ist dem Spott der Menschen ausgeliefert, die ihn bis zu seinem Tode verhöhnen und beschimpfen und auslachen, und das ist eben auch, das trifft.
Sowieso ein sehr, sehr treffender Film. Also ich möchte bestimmt niemandes religiöse Gefühle verletzen.
Nein.
Aber ich möchte natürlich auch mal meine eigene Sicht der Sache halt durchaus wahrgenommen und ernst genommen finden. Und ich finde halt, dass der Film das tut. Ich kann mir vorstellen, dass er eben Gefühle verletzen kann. Wobei ich dann eher glaube, da sollte mal drüber nachgedacht werden, warum. Hilft mehr, als den Film zu indizieren oder zu verbieten oder wie man es auch, was auch immer da in Griechenland oder sonst wo gemacht wurde. In Philippinen habe ich, glaube ich, gelesen.
Ja, ja.
In Griechenland kann ja gar nicht sein.
Unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich. Ja, nee. Aber Chile, Singapur und Philippinen steht hier. Wie gesagt, ich glaube, dem Ganzen die Chance zu geben, sich zu erklären oder zu analysiert zu werden, ist auf jeden Fall gehaltvoll.
Finde ich, ist auch ein wunderbares, glaube ich, abschließendes Statement für diese Episode, falls es okay ist für dich.
Ja, natürlich.
Denn wir sind ja nicht hier oben. Also, wenn wir missionieren wollen, dann nur im Sinne von, guckt mehr Filme und guckt mehr gute Filme.
Auf jeden
Fall. Redet darüber.
Ja,
oder hört uns zu.
Ja.
Wenn ihr dich selber sprechen wollt.
Sehr, 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 sehr gerne. Und ich möchte auch hinzufügen, falls man uns tatsächlich vor den Feiertagen hört, fröhliche Weihnachten.
Unwahrscheinlich. AlidaFox.de ist neu, sollte man erwähnt haben.
Ja. Dringend.
Comicsack.de
übrigens auch, kann man auch mal raufgehen.
Ich finde das mega wichtig, weil jetzt hat man auch echt viel Zeit, jetzt haben vielleicht viele von euch noch Ferien und fragen sich, wohin mit all der Zeit, und dann geht man einfach auf alinafox.de oder comicwerk.de und guckt sich einfach mal so ein paar Sachen an, Daniels Kunst, und da kann man eben auch für zahlen, und Daniel schickt euch da was Schönes.
Ja, sehr, sehr gerne sogar.
Mhm. Ja. Und wo ihr Bahnhofskino unterstützen wollt und könnt, das wisst ihr hoffentlich mittlerweile. Es gibt da zahlreiche Möglichkeiten, alle zu finden auf bahnhofskino.com. Ansonsten, ich weiß nicht, ich möchte einfach jetzt irgendwie hier zum Ausgang dieses Podcast-Jahres einen weiteren Sermon allen ersparen über Spin-Off-Formate und Unterstützungsmöglichkeiten. Ihr wisst ja Bescheid. Frohe Feiertage. Was machen wir nächstes Jahr? Keine Ahnung.
Das werden wir dann sehen.
Wir haben ein paar Pläne. Ja. Und ich glaube, wir kriegen einen ganz guten Brückenschlag hin zwischen großem Bombast und niederstem Schlock, was ja beide Spaß macht.
Wir geben uns auf jeden Fall immer viel Mühe, und ich glaube, 2020 wird großartig.
Oh, gut. Ich wünsche dir was.
Bye-bye.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.